Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leiber.
Ein herzliches Willkommen zu den Herzenstönen. Heute wieder mal mit einer Bücherregal-Episode und einem sehr, sehr, sehr schönen Roman. Das habe ich jetzt einfach schon mal verraten, Anna. Also ja, es wurde ein bisschen gespoilert hier an dieser Stelle. Es ist ein Roman. Ich freue mich sehr und sage deswegen herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass du uns was aus deinem Bücherregal mitgebracht hast. Ich freue mich.
Hello, hello, hello. Heute mal wieder aus dem digitalen Ton- und Podcast-Studio. Ja, ich freue mich auch und das Spoilern ist vollkommen in Ordnung, denn ausnahmsweise haben wir mal gemeinsam ein Buch gelesen. Also nicht zeitgleich, aber wir haben beide dieses Buch gelesen. Ich jetzt erst vor kurzem und als ich dann gesagt habe, oh, das hat mich so gepackt und begeistert, das muss in unser Bücherregal, dann schlugst du auch ganz begeistert die Hände über dem Kopf zusammen, hast gesagt, ja, 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 bitte, weil ich habe es gehört und damit ist es jetzt heute da.
So soll das sein. Lass uns mal unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern hau mal raus. Was hast du dabei? Welches Buch ist es, das uns beide so begeistert?
Ich habe mitgebracht den Roman Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Und ja, das ist der komplette Titel, keine wahllose Aneinanderreihung von Wörtern, von Alena Schröder aus dem Jahr 2022. Ein ganz,
wunderbar,
ganz, ganz tolles Buch.
Ja. Wie bist du drauf gekommen? Ich glaube nicht durch mich, weil bei mir ist es schon so lange her, dass ich das Buch gehört habe.
Wir haben es dann auch festgestellt, ne? Bei dir ist es wirklich schon eine ganze Weile her. Ich habe es mal wieder geschenkt bekommen von einer guten Freundin und auch einer fleißigen Bücher- und Romanleserin, die ein sehr gutes Händchen hatte. An der Stelle, Sandra, liebe Grüße gehen raus. Und ja, wie es halt manchmal bei mir und Büchern so ist, das stand jetzt doch länger im Regal, dann wanderte es mal auf den Nachttisch, dann blieb es ungelesen und wanderte wieder zurück. Und jetzt habe ich irgendwann gesagt, so, halt, stopp, es wird jetzt gelesen, das passierte, es begleitete mich im Urlaub, es ist voll mit Sand, Sonnencreme, Wassertropfen, alles, was halt so dazugehört. Und ja, wenn ich mir so das Buch anschaue, das Cover begegnet einem ganz häufig in den Buchhandlungen und ich hätte es mir vermutlich, Stichwort Coverkauf, auch irgendwann selbst zugelegt. So kam es als Geschenk.
Wie wunderbar. Kannst du uns mal kurz mitnehmen, was ist denn so die Handlung des Buchs, so ein kurzer Überblick über die Geschehnisse, auf was darf man sich als potenzielle Leserin oder Leser freuen, wenn man junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid in Händen hält.
Ja, das mit der kurzen Zusammenfassung ist immer knifflig, wenn es eine vielschichtige oder vielseitige Geschichte ist, so wie in diesem Fall auch. Es geht runtergebrochen um eine Vier-Generationen-Geschichte. Die fängt an im Berlin und im Norddeutschland der 1920er Jahre und endet im Berlin der heutigen Zeit. Protagonistin ist Hanna, die lebt in Berlin, studiert und es gibt ihre einzige Verwandte noch, ihre Großmutter Evelyn. Und die beiden, mit denen fängt auch die Geschichte an. Ich würde mal sagen, sie kommen mal mehr, mal weniger miteinander klar. Dadurch, dass die beiden sich aber nur noch haben, sind sie halt auch irgendwie aneinander gebunden. Und Evelyn erhält irgendwann, was sie ihrer Enkelin aber auch erst viel später und nur so am Rande mitteilt, den Brief aus einer Kanzlei in Tel Aviv. Und in diesem Brief geht es, wie Hanna dann rausfindet, um die Abwicklung eines Restitutionsverfahrens, denn angeblich soll Hannas Großmutter und damit ja auch irgendwie sie Erbin eines großen Kunstvermögens sein, eines jüdischen Kunstvermögens, das während der Nazi-Zeit und auch danach abhanden gekommen ist. Und Hanna ist völlig von den Socken, weil sie wusste A, überhaupt nichts von, ja, von ihrer Verwandtschaft und von der Vorgeschichte und B, damit natürlich auch nichts von irgendeinem Kunstvermögen. Und so begibt sie sich dann im Laufe des Romans auf die Suche. Das ist der Handlungsstrang im Hier und Heute. Und gleichzeitig lernen wir als Lesende auch die Generationen davor kennen. Also ihre Urgroßmutter mit dem jeweiligen Schicksal, ihre Großmutter, ihre Mutter. Und dann enden wir eben bei Hanna. Und es ist sehr schön ineinander verstrickt, nimmt einen an ganz viele Orte mit, wie gesagt, in unterschiedliche Jahrzehnte. Und das macht das Buch für mich so besonders und, wie gesagt, so vielschichtig.
Das ist es wirklich. Und ich finde es auch toll, dass man anhand dieser vier Frauen über Generationen hinweg und deren Lebensgeschichte im Grunde so eine sehr miteinander verwobene Gesamtstory am Ende hat.
Absolut.
Die gibt es ja schließlich. Was magst du uns denn über die Alena Schröder noch verraten, die ja dieses Buch geschrieben hat? Und da gibt es doch sicherlich auch ein bisschen was zu wissen.
Na, aber sie schon. Also Alena Schröder, Jahrgang 79, ist eine Frau vom Fach. Sie hat nämlich an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg studiert und kennt sich auch ganz gut nicht nur mit Journalistik aus und dem Schreiben, sondern auch mit Geschichte, Politikwissenschaft. Da schlug natürlich mein Herz höher bei der Recherche. Und jetzt halte ich fest, Lateinamerikanistik. Ziemlich abgefahren. Offensichtlich hat die Frau auch ein Händchen und ein Faible dafür. Also sie hat einen großen Blick, einen guten Hintergrund und das, finde ich, merkst du in dem Buch auch anhand der Art und Weise, wie sie recherchiert hat, wie sie die Dinge auch darstellt. Und sie schreibt nicht nur Bücher, sondern ist und war als Redakteurin auch tätig für die Brigitte, für das SZ-Magazin, für die Zeit. Also im Zweifel ist sie der ein oder anderen auch schon auf den Kanälen begegnet. Und was ich auch herausgefunden habe, auch da wurde ich natürlich hellhörig, sie betreibt seit 2018 ebenso wie wir einen Podcast, der da heißt Sexy und Bodenständig. Könnte man jetzt vieles hinter vermuten. Es ist ein Podcast mit einem Schriftstellerkollegen für angehende und schon etablierte Autoren und Autorinnen, wo es viel um Schreiben geht. Also ich habe auch mal reingehört, wie baust du einen guten Plot auf? Wie schaffst du noch mehr Tiefe bei deinen Figuren und, und. Also zusammenfassend, eine Frau, die sich damit auskennt und deshalb wundert es auch nicht, dass ihr Roman sehr schnell auf die Spiegel-Bestsellerliste kam. Auch ich habe hier den altbekannten orangenen Bepper auf dem Buch vorne drauf. Und es gibt eine Fortsetzung inzwischen. Also der Erfolg dieses Romans hat dazu geführt, ganz offensichtlich, dass sie weitergeschrieben hat. Und der erschien im Sommer letztes Jahr. Der zweite
Und
Teil.
Der Titel, weißt du denn auch, wie der zweite Titel, also wie das, wie der Teil 2 quasi heißt?
Oh, ja, ich weiß, es ist eine gute Frage, Frau Podcast-Partnerin. Da geben Sie mir einen kurzen Recherchemoment. Also was ich dir sagen kann, und das spricht jetzt wieder sehr für mich und mein Kaufverhalten, auch der zweite Teil hat ein sehr schönes und buntes Cover.
Ja, ach so, bei euch ist es immer so unheimlich still.
Ganz genau so heißt es. Danke, du warst einen Tacken schneller als ich.
Klar, schon tausendmal gesehen.
Ja.
Das ist der zweite Teil da dazu. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ich auch nicht. Es brachte mich nur das Bedürfnis, als ich dieses Buch hier ausgelesen hatte und die letzte Seite umschlug, das Bedürfnis, das kann es doch nicht gewesen sein. Da muss es doch noch weitergehen oder was anderes geben. Und genau deshalb habe ich mal Dr. Google gefragt und bin dann drauf gekommen, dass es inzwischen auch diesen zweiten Teil gibt.
Also ich habe gerade schon geguckt, auf BookBeat verfügbar.
Wunderbar, kommt auf deine Liste.
Ist gerade dort gelandet.
Na, sehr schön.
Praktisch. Gestern bin ich mit einem meiner Bücher fertig geworden, meiner aktuellen Hörbücher. Ich höre ja immer 3 Hörbücher gleichzeitig. Man kann auch sagen, ich hätte einen Schuss. Ja, kann ich mitfühlen, ist so. Auf jeden Fall ist das eine von den 3 habe ich gestern abgeschlossen. Und da gibt es jetzt Luft und Kapazität für ein neues. Und da werde ich da das doch direkt mal. Schön.
Ja, da guck mal.
Also, da guck mal. Danke dafür. Die nächstlogische Anschlussfrage, Hörbuch oder echtes Buch, hat sich gerade schon quasi erübrigt.
Hat sich schon erübrigt. Du hast das Hörbuch gehört, ne?
Ja, wie immer.
Und
ich habe
du warst vom Hörbuch auch
sehr
begeistert
angetan.
Ja.
Sehr angetan.
Ja, ich habe die Hörprobe, ich meine, bei der Frage schaue ich ja schon auch immer, wie würde es sich auf der Tonspur anhören. Ich habe in die Hörprobe reingehört und muss diesmal sagen, was hier nicht häufig der Fall ist bei mir, dass ich es sehr angenehm fand zum Zuhören und für mich auch Geschichte und Stimme gut zusammengepasst haben. Also könnte ich mir auch als Hörbuch, und wie gesagt, es kommt nicht oft von mir, diese Einschätzung, aber in dem Fall, ich könnte es mir auch als Hörbuch vorstellen.
Kann ich aus Erfahrung sagen, lohnt sich, gerne machen.
Mhm.
Jetzt aber zur schon angekündigten Hörprobe. Du hast uns ein bisschen was mitgebracht, wenn ich das richtig sehe, sogar 2 Passagen.
Ja, guck mal, ich haus heute
Heute
raus.
Ist sie großzügig.
Heute bin ich mal großzügig, ja. Die erste Passage ist auch deutlich kürzer als die zweite. Und warum habe ich mich für diese beiden entschieden? Ich möchte euch einmal mitnehmen in den Schreibstil der Autorin und ihre, wie ich finde, ganz wunderbare Fähigkeit, Dinge und Menschen zu beschreiben. Also was für mich dieses Buch ausgemacht hat, jetzt nehme ich schon ein bisschen vorweg, war wirklich die Beschreibung und die Genauigkeit, dass man sich sehr schnell in die Situation und Personen einfühlen konnte. Und genau dafür, lange Rede, kurzer Sinn, 2 Beispiele. Erste Textstelle spielt im Berlin 1926. Also wir reisen ein bisschen in die Zeit zurück und stellen uns vor, Hannas Urgroßmutter kommt vom Land und landet das erste Mal in dem für sie sehr großen und sehr unbekannten Berlin. Und genau dahin nehmen wir euch jetzt mit. Berlin war ein Monster und Senta hatte schon auf der Fahrt zu Lottes Wohnung beschlossen, sich diesem verheißungsvoll schillernden Ungetüm freiwillig ins Maul zu werfen. Sie fuhren mit der Untergrundbahn. Es war viel Geschiebe und Gedränge und Senta hatte ein bisschen Sorge um ihren Koffer. Denn in dem war ja nun alles drin, was ihr auf dieser Welt noch gehörte. Und das war, weiß Gott, nicht viel. Überall Menschen, die in der trüben Beleuchtung der Waggons in Bücher oder in Zeitungen schauten, keiner sprach. Junge Frauen in schmalen, knapp übers Knie reichenden Röcken, wie Senta sie in Rostock nie gesehen hatte. Erstaunlich viele Kinder, die sich allein und ganz selbstständig in der Bahn bewegten, ein- und ausstiegen, so als wären sie auch kleine Erwachsene auf dem Weg in den Feierabend. Niemand würdigte Senta auch nur eines Blickes, und das beruhigte sie. Was für eine herrliche Welt, in der eine wie sie nicht weiter auffiel. Es schien in Berlin normal zu sein, dass ein Mädchen mit verheulten Augen und verrutschtem Haarknoten und einem großen Koffer vor den Knien in der Bahn saß. Nichts. Aber wirklich nichts, was man hier in den letzten Jahren nicht schon 1000-fach gesehen hätte. Ein Schicksal unter vielen, kein Grund, genauer hinzuschauen. Die lange Fahrt durch den dunklen Tunnel machte Senta nervös und sie hielt Lottes Hand, um ihre diffuse Angst, stecken zu bleiben oder gar verschüttet zu werden, zu unterdrücken. Plötzlich spürte sie, wie der Zug abzuheben schien, sich nach oben bewegte und schließlich aus dem Tunnel schoss. Blau-rotes Frühlingsabendlicht flutete den Waggon. Aus dem Fenster sah Senta, dass die Bahn nun auf einer Hochtrasse fuhr, etwa auf Höhe des 2. Stocks der angrenzenden Häuserzeile. Ein paar schnelle Blicke in die Wohnungen konnte sie erhaschen, wie wenn man zu schnell an einem Puppenhaus vorbeilief, verwischte Momentaufnahmen aus dem Leben anderer Menschen. eine Frau auf einem Balkon beim Wäscheaufhängen, ein Mann beim Rasieren an einem Waschtisch, ein streitendes Paar. Das die erste Stelle. Wir flitzen einmal kurz, machen einen Zeitsprung in das Berlin von heute. Und Hanna hatte ich ja schon erzählt, also die Enkelin, unsere Protagonistin. Nachdem der Brief aufgetaucht ist, startet sie ihre Recherche und bekommt dabei Unterstützung, freiwillig und unfreiwillig, von einerseits ihrem Professor an der Uni, andererseits einem Doktoranden, der ihr zugetragen wird. Und genau mit diesem Doktoranden, Jörg Sudmann, trifft sie sich jetzt, um weitere Dinge zu besprechen. Und hier geht es weniger um die Beschreibung der Situation, sondern mehr um die Beschreibung der Personen. Ganz viel Spaß. Jörg betrat pünktlich um 8 die Ankerklause, im Trenchcoat und mit Schiebermütze, wie ein Möchtegern Sherlock Holmes. Oder jemand, der sich schon mit Ende 20 so kleidete wie ein 50-jähriger Geschichtsprofessor auf dem Weg zu seiner wöchentlichen Bridge-Runde. Hanna atmete tief ein und aus. Es nutzte nichts, sie hatte sich das selbst eingebrockt. Also winkte sie Jörg, der sofort freudig seine kleinen Zähne bleckte und an ihren Tisch kam und, noch bevor er seinen Mantel ausgezogen hatte, Hanna feierlich einen Umschlag überreichte. »Habt ihr was mitgebracht?«, sagte er, betont beiläufig, aber mit einem Gesichtsausdruck, der verriet, dass er da wirklich etwas Kostbares auf den Tisch legte. Hanna öffnete den Umschlag und schüttete den Inhalt auf den Holztisch. Es waren etwa 50 kopierte Zeitungsseiten. Artikel von Senta Goldmann, manche auch von Senta Köhler. Beiträge über neue Tanzstile, eine Restaurantbesprechung, ein Text über einen Schlagersänger, ein anderer über eine amerikanische Schauspielerin, sogar eine Art Fortsetzungsroman gab es. Titel: Die Turteltauben aus der Hasenheide. Ganz unten noch 2 Artikel über den Kunstsalon Goldmann, die nicht aus Sentas Feder stammten. In einem ging es offenbar um einen vereitelten Überfall, aber der andere war besonders interessant. Er handelte von einer Feier zum 10-jährigen Bestehen des Salons und er war versehen mit einem etwas unscharfen Foto. Eine Gruppe von Männern und Frauen mit Gläsern in der Hand, in der Mitte ein kleiner Mann im Anzug und mit Uhrenkette, der dem Fotografen zuprostete. Bildunterschrift: Kunsthändler Itzig Goldmann im Kreise seiner Gäste. Habt ihr ja gesagt, vielleicht finde ich noch mehr, sagte Jörg, sichtlich zufrieden mit sich. Sie bestellten beide ein Bier und Jörg orderte noch 2 Wodka dazu, stellte einen vor Hanna auf den Tisch und als sie von der Lektüre aufsah, hob er das Wodka-Glas und sagte: Auf die Freundschaft! Hanna musste lachen. Na gut, du Vogel. Prost und danke. Der Wodka brannte angenehm in Hannas Hals und als sie ihr Glas auf den Tisch stellte und sah, dass Jörg dem Kellner bedeutete, sie könnten noch 2 davon vertragen, protestierte sie nicht. Und jetzt erklär mir mal bitte kurz, warum du dich so für meine Angelegenheiten interessierst. Punkt, Punkt, Punkt.
Vielen lieben Dank. Ich bin gerade wieder so richtig mit in die Story eingetaucht und habe die ein oder andere Erinnerung wieder hochkommen lassen. Das war sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Wir versuchen ja auch immer ein bisschen den Blick drauf zu werfen, wie Bücher auf uns wirken, also auf uns als Menschen und Personen, was sie auslösen, was sie verändern. Und daher jetzt die nächste Frage an dich. Was hat denn das Buch mit dir gemacht? Was hat es ausgelöst? Was hat es verändert?
Es hat eine ganze Bandbreite an Emotionen bei mir ausgelöst. Und das sind ja für uns immer mit die schönsten und besondersten Bücher. Ich lag, ihr könnt euch vorstellen, ich sagte ja schon, ich habe das Buch mit in den Urlaub gelesen. gerade als es um die Beschreibung dieses Jörgs ging, an vielen Stellen lag ich da laut lachend und sagte, ach nee, während ich das Buch las. Alle anderen um mich rum haben wahrscheinlich auch gedacht, ich habe nicht mehr alle Latten am Zaun, aber das war so, das war so eine Reaktion, die dieses Buch wirklich häufig bei mir hervorgeholt hat. Also wirklich ein begeistertes Mitlesen und ein amüsiert sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine sehr schwierige Geschichte auch, ein sehr beklemmender Inhalt, der in aller Deutlichkeit so rübergebracht wird. Und es gab schon auch diese Kapitel und Momente, wo ich das Buch weglegen musste, weil ich gemerkt habe, das bringt mich gerade so zum Nachdenken und auch sprachlos sein über die Dinge, die zur damaligen Zeit und eben diesen 4 Generationen passiert sind. Das, ja, es hat mich zum Nachdenken gebracht. Und eine Frage, die Jörg auch Hannah stellt im Buch, hing mir noch ein paar Tage nach. Es geht nämlich darum, was wissen wir denn eigentlich von unseren Großeltern und von unseren Urgroßeltern? Und können wir denn heute wirklich sagen, wie sie sich damals im Nazi-Deutschland verhalten haben, auf welcher Seite sie standen, welche Positionen sie eingenommen haben? Und die Frage, wie gesagt, habe ich mir dann selbst gestellt und mit Erschrecken festgestellt, ich weiß gar nicht so viel von meinen Urgroßeltern. Natürlich die paar Sachen, die mal die Großeltern erzählt haben oder immer noch erzählen, aber die passen in eine Hand so ungefähr, ne? Und das große Ganze und das Bild, wie es auch hier im Buch gezeichnet wird, das habe ich nicht. Und da dachte ich, okay, vielleicht ist es ja genau die Einladung, mal ins Gespräch noch mit den Großeltern zu gehen und zu sagen, hey, Oma, Opa, erzählt doch mal, wie war es denn früher? Und was haben denn eure Eltern erzählt und auch nicht erzählt? Was wusstet ihr auch nicht? Also das hat sich auf jeden Fall bei mir verändert und ja, ist auch mit Nachhall geblieben.
Wenn du jetzt ein Resümee ziehen darfst, wie fällt es aus?
Ich habe es ja vorhin schon verraten. Also mich hat das Buch ehrlicherweise nicht ab Seite 1 und auch nicht ab Seite 2, aber dann doch schon nach dem zweiten Kapitel gefesselt und in den Bann gezogen. Es war seit langem wieder eine Geschichte, in die ich voll eintauchen konnte, ja, und auch die Beschreibung von Berlin zu einer ganz anderen Zeit, da ist so viel dabei, was du noch heute in Berlin, also was für mich Berlin heute noch ausmacht, dass ich wirklich sagen konnte, ja, so ist es und das fühle ich und ich bin in diesem Film und möchte auch gar nicht mehr raus. Also das zum einen, das liegt auch daran, was in der Geschichte alles vorkommt, wie es beschrieben wird und die Vermischung von den beiden Aspekten. Und für mich war es so, es wird, so viel kann ich schon verraten, es wird ein Spannungsbogen in dem Buch aufgebaut. So. Und der wächst relativ steil irgendwann an. Und man möchte wissen, wie es weitergeht. Man möchte wissen, wie der sich auflöst. Und gerade so die letzten 3, 4 Kapitel habe ich echt im Schnelldurchlauf gelesen, weil ich wirklich drauf und dran war zu erfahren, was ist denn jetzt, ja, mit all dem, was wir jetzt schon erfahren haben, wie geht's denn jetzt aus und wie löst es auch die Autorin auf? Und nach der letzten Seite habe ich zugeschlagen, das weiß ich noch, habe ich zugeschlagen und es war wirklich so, okay, was? Also, das war's jetzt? So, ich möchte wissen, wie es weitergeht, ne? Vorhin hatte ich ja schon gesagt, der Impuls, gibt es da eine Fortsetzung? Wie gibt es sie? Wo gibt es sie? Ich möchte sie jetzt sofort lesen. Also, es fesselt bis zum Schluss. Für mich persönlich, und das macht dann auch gleich meine Abschlussbewertung aus, hat der Spannungsbogen leider nicht die adäquate Auflösung bekommen.
Das Finale blieb aus.
Das Finale, ja, es gab ein Finale. Es war nicht so, wie ich es erwartet habe, was mich dann im Nachgang auch wieder zum Nachdenken angeregt hat. So, vielleicht ging es auch gar nicht darum. Also vielleicht waren es ja all diese Nebenschauplätze und Charaktere, die von dem Buch hängen bleiben sollten. Und dann ist es auch sehr gut und vollkommen, ja, vollkommen akzeptabel.
Ja. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen gespoilert in Richtung Abschlussbewertung. Davor aber noch die Frage an dich. Was sind die drei Worte, die aus deiner Sicht das Buch am treffendsten beschreiben?
Berührend, feinfühlig und nachhallend.
Haha, okay.
Haha.
Ja, nachhallend. Haha.
Ja, auch mit einem Haha.
Abschlussfrage an dich, liebe Anna.
Mhm.
Auf einer Skala von 0 bis 10, wie empfehlenswert schätzt du diesen Roman von ja, junge Frau am Fenster und so weiter?
Und so weiter.
Und so weiter, genau. Wie
die
empfehlenswert schätzt du den ein?
Für mich ist es, das kommt jetzt wenig überraschend sicherlich, eine sehr gute 9. Zwischenzeitlich war es auch für mich eine klare 10. Ich habe mit mir gehadert, was es denn jetzt nun werden soll und bleibe bei der sehr guten 9 aus besagten Gründen. Spannungsbogen, Beschreibung, Handlung, alles 5 Sterne und noch mehr. Die Auflösung hatte für mich so einen schalen Beigeschmack, weshalb es dann doch nicht zur vollen Punktzahl gereicht hat. Aber ich meine, hey, also mit einer guten 9 ist es,
also
ne, da steht es bei uns schon relativ weit oben im Bücherregal.
Das ist so. Mensch, liebe Anna, ich sag vielen Dank fürs Mitnehmen, Eintauchen, Abtauchen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass du den oder die ein oder andere Hörerin oder Hörer motiviert, inspiriert hast, mal sich an dieses Werk zu trauen, auch wenn der Titel erstmal nicht so sprechend daherkommt. Es löst sich ganz schnell auf, was es damit auf sich hat. Das können wir an der Stelle auch noch verraten. Dann sag ich jetzt vielen Dank euch allen da draußen fürs Reinhören, fürs Dabeisein. Wir verabschieden uns bis in 2 Wochen und dann hören wir uns wieder. Macht's ganz gut.
So machen wir das. Euch einen schönen Sonntag noch, einen tollen Lese- und Herbsttag und bis dann.
Ciao, ciao. Ciao.